HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk, der Beruf und Familie Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Silke Güttler und ich freue mich total, dass Sie bei der neuen Ausgabe unseres Podcasts dabei sind. Die Ausgabe steht unter dem Titel Zwischen Karriere und Familienmanagement, Personalentwicklung bei der Sandwich-Generation. So, jetzt mögen sich einige fragen, was ist denn die Sandwich-Generation? Wir haben nachgeschaut und im Grunde gibt es so zwei Definitionen. Zum einen versteht man unter den SandwicherInnen, wenn wir jetzt auch hier gendern, eine Generation der aktuell etwa 40- bis 60-Jährigen, die die finanziellen Lasten für sich, für ihre eigenen Kinder und der Rentnerinnen-Generation tragen. Heute schauen wir aber mal auf das etwas enger gefasste Verständnis des Begriffs Sandwich-Generation und damit sind die Beschäftigten gemeint, die parallel ihre Kinder betreuen, erziehen und auch in der Pflege von älteren Angehörigen involviert sind. Bei denen ist die Gefahr hoch, dass sie zwischen diesen mehrfachen Anforderungen zerrissen werden. Wie können Arbeitgeber im Rahmen einer familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik denn dafür Sorge tragen, dass Motivation und Leistungsvermögen erhalten bleiben? Wie kann gewährleistet werden, dass sie karrieremäßig nicht auf dem Abgestellgleis landen? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Das ist einmal Verena Lödding und Robert Frischbier. Verena und Robert, wir duzen uns hier, begleiten als Auditorinnen Organisationen bei der Gestaltung vereinbarkeitsfördernder Arbeitsbedingungen. Mehr über die beiden werden Sie gleich direkt verraten, aber jetzt erstmal hallo Verena.
Hallo.
Moin, hallo. Moin. Und hallo Robert.
Ja, grüß dich, hallo.
Und den Staffelstab gebe ich auch gleich weiter. Wir haben eure Stimmen gehört. Jetzt wollen wir auch ein bisschen inhaltlich mal was und über euch als Personen erfahren. Was sind denn so eure Beratungsexpertisen und was beschäftigt euch ganz persönlich besonders und auch eben mit dem Thema Sandwich-Generation? Starten wir mal mit Verena.
Ja, vielen Dank. Ja, erstmal auch von mir. Hallo und ich freue mich sehr, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch. Ja, ich komme aus dem wunderschönen Münsterland, habe inzwischen zwei Grundschulkinder, die hoffentlich jetzt gut in der Grundschule versorgt sind, komme selber ursprünglich aus dem Personalbereich, aus der Konzernwelt und habe dort eben zwei Elternzeiten selbst erlebt und zwei Wiedereinstiege und irgendwo dazwischen war dann auch mal Corona und dann tatsächlich auch die Entscheidung für mich persönlich, mich beruflich auch mit dem Thema Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben zu beschäftigen. Bin ursprünglich damit gestartet, Eltern zu coachen und zu beraten, vor dem Hintergrund beruflicher Neuorientierung und habe dann festgestellt, das ist ja schön und gut, wenn man, ja, ich sag mal, individuelle oder persönliche Zielvorstellungen hat, dann aus der Elternzeit aber zurück in die Organisation kommt und dann an, ja, wie sagen wir es heute auch noch, ich glaube, an gläserne Decken stößt. Das hat mich dann wiederum dazu bewogen, das kann ja irgendwie nicht alles sein, an dem ich jetzt irgendwie aktiv mitwirke, sondern möchte da auch gerne an den Strukturen innerhalb der Organisation was verändern. Und so sind wir zusammengekommen, wir Beruf und Familie und ich. Und deswegen bin ich inzwischen auch ganz viel als Auditorin halt unterwegs, begleite Organisationen dabei, das Thema eben auch strukturell zu verankern. Und das vielleicht so ganz kurz zu mir.
Also man hat gemerkt, die persönliche Brille ist dabei und das tut dem Thema auch wirklich absolut gut. Und ich denke, genauso ist es auch bei dir, Robert, ne?
Ja, ganz genau. Ich bin Berliner, ich wohne mit meiner Familie in Berlin, bin Papa von einem Schulkind und einem Kita-Kind, also auch mittendrin in allen Herausforderungen, die dazugehören. Bin als Auditor bundesweit unterwegs tatsächlich in ganz verschiedenen Unternehmen. Und bin eigentlich von der Ausbildung BWLer. Ich bin Betriebswirt, habe das mal studiert, total gerne studiert, bin dann in die Automobilindustrie rein, habe mich pudelwohl gefühlt, ganz klassischer BWL-Karriereweg. War super toll, bis ich Papa wurde. Das war so der Moment, wo diese Industrie und ich gar nicht mehr gut zusammenpassten und ich dann irgendwann für mich die Entscheidung gefällt habe und gesagt habe, ich gehe raus und wechsle so ein bisschen sogar die Seiten. Und seitdem gehe ich in die Unternehmen rein, nehme die Unternehmen ein Stück weit an die Hand, schaue mir, wo könnt ihr was tun, damit sich wirklich alle Mitarbeitenden wohlfühlen bei euch, egal in welcher Lebensphase die drinstecken, egal in welchem Lebensmodell die leben. Und schaue, was kann man da tun. Mein Schwerpunkt ist so ein bisschen auf den Themen Sexismus tatsächlich in der Arbeitswelt und nehme aber auch sehr, sehr gerne die Väter mit an die Hand bei der Entwicklung ihrer Vaterrolle, der Vereinbarkeit von Beruf und Vaterrolle tatsächlich. Und ja, das sind so meine Schwerpunktthemen und ich glaube, damit sind wir auch schon mitten im Inhalt heute drin.
Absolut, ne? Würdet ihr euch selber denn zur Sandwich-Generation zählen?
Ja, klares
Ja,
Ja.
ne?
Das ja auch von meiner Seite
Genau.
aus, definitiv, ja.
Ja, ne? Also da sind wir gut verortet dann mit euch beiden und so. Wir haben das anklingen lassen oder auch in eurer Vorstellung kam es ja schon raus. Also man spricht automatisch, wenn man über persönliche Entwicklung spricht und dann eben auch gleichzeitig auf Karrierepfade schaut. Das gehört irgendwie zusammen. Was sind denn so typische Karrierepfade von Männern aktuell und was sind sie typischerweise von Frauen? Gucken wir mal, was sagst du, Verena?
Ja, ganz spannende Frage. Schon alleine die Fragestellung bringt mich ein bisschen zum Nachdenken, weil ich so überlege, okay, gibt es das denn oder wollen wir das denn tatsächlich auch noch unterscheiden? Wollen wir noch klassisch unterscheiden nach typisch männlichen Karrierepfaden und typisch weiblichen Karrierepfaden? Und wenn ich ganz persönlich gefragt werde, würde ich jetzt sagen, nein, das möchte ich eigentlich nicht mehr unterscheiden. Zumindest stelle ich mir das so in einer Zukunft vor, in der, glaube ich, auch meine Kinder groß werden, dass nicht mehr das Geschlecht entscheidend ist, wie eine Karriere verläuft, sondern letztendlich die persönliche Entscheidung dazu beiträgt, wie sich eben Beruflichkeit entwickeln darf. Ja, so würde ich es sehen.
Was sagst du, Robert? Gibt es eine Definition?
Genau, nee, da bin ich voll bei Verena und andersrum sehen wir, wir zeichnen jetzt gerade einen Tag, nachdem das Statistische Bundesamt die
Ja.
Zahlen veröffentlicht hat, auf seit 10 Jahren keine Entwicklung beim Anteil der weiblichen Führungskräfte. Wir sind nach wie vor bei unter 30% in Deutschland. Das heißt also, ich glaube, Wunsch und Wirklichkeit driften da leider noch viel weiter auseinander. Ich glaube, wir erleben es auch ganz oft. Wir sind so ein bisschen in einer Bubble unterwegs manchmal tatsächlich. Viele Unternehmen, die möglicherweise weiter sind, auch andere Quoten haben. Aber im Bundesdurchschnitt ist es nach wie vor doch so, dass den Frauen oft die Care-Arbeit zugeschrieben wird, sie diese Rolle dann annehmen, einnehmen müssen, weil sie oftmals alternativlos sind, damit Stunden eher runtergehen und die Männer doch eher den traditionellen Karriereweg verfolgen. Und wenn sie unterbrechen, das erlebe ich auch ganz oft tatsächlich, wenn Männer in die Care-Arbeit gehen, in die Elternzeit oder ähnliches, dass sie dann relativ sicher auf den Karriereweg zurückkehren können. Also dass der Weg nicht abgeschnitten ist, kein gläserne Decke da ist oder ähnliches, sondern wirklich, es geht dann eigentlich weiter wie vorher.
Jetzt sind die Karrierepfade eben ja nicht unabhängig zu sehen von den privaten Verläufen, Lebensphasen, Verläufen und so und eben auch von der Frage der Familiengründung. Was sind denn eben auch typische Familiengründungsverläufe? Also ab welchem Alter geht's los? Wie entwickelt sich das dann? Was ist da so up to date?
Ja, ich
Ja,
glaube, auch
Verena.
das hat sich ein Stück weit verschoben. Wenn ich alleine auch wieder so an die Generation meiner Eltern denke, die sind sicherlich früher Eltern geworden, als wir es beispielsweise geworden sind. Allein daraus verschiebt sich ja schon einiges an Zeit, ja, oder auch einfach an Aufgaben in dem Bereich. Aber auch da würde ich sagen, es gibt gar keine ganz typischen Familiengründungsverläufe mehr. Da ist eine große Vielfalt drin, auch wenn wir oft noch von klassischen Rollen sprechen und von klassischen Rollenverteilung. Ja, die sind auch alle noch da, die sind auch hartnäckig in unseren Köpfen. Aber ich glaube, es braucht eine neue Offenheit, die auch wirklich kommuniziert wird und gelebt wird, um Familie als Ganzes zu verstehen und nicht Vater, Mutter, ein, zwei Kinder. Und ich glaube, da braucht es in erster Linie, und das ist auch so ein bisschen so mein Ansatzpunkt, ein individuelles Reflektieren, also die Möglichkeit, wirklich auch sich selber mal anzugucken, wie erlebe ich mich denn als Mutter, wie erlebe ich mich als Vater, denn wir Väter, wir Mütter, ja, aber auch alle anderen sind natürlich auch Teil der Organisation und sind gegebenenfalls Führungskräfte, sind Teammitglieder. Und das auch ja, im Hinterkopf zu behalten, ist, glaube ich, wichtig, um auch wieder einen Schritt vorwärts gehen zu können.
Robert, Familiengründungsverläufe, passen die denn noch zu den Karrierepfaden, so wie wir sie im Kopf haben?
Ich glaube, das ist ganz schön auseinandergedriftet inzwischen tatsächlich. So erlebe ich es zumindest. Und ich habe ganz, ganz häufig auch das Gefühl, es ist mehr so eine Entweder-Oder-Entscheidung bei vielen jungen Menschen heute. Partnerschaft, ja, gerne, aber die Kinder werden dann oft so ein bisschen auch so, die sind nicht automatisch ein Bestandteil der Familienplanung, der Zukunftsplanung oder ähnliches. Also gerade bei jungen Frauen in den Gesprächen erlebe ich das auch sehr, sehr häufig, dass da doch der Eindruck da ist, ich möchte mich beruflich verwirklichen. Ganz nachvollziehbar, und ich glaube nicht, dass das mit Kindern funktionieren kann. Also dieses automatische Mutter-Vater-Kind-Konstellation und man wird eher relativ jung, möglicherweise Elternteil oder sowas. Ich glaube, da sind wir lange von weg. Das ist heute ganz anders und leider ganz oft eine Entweder-Oder-Entscheidung.
Verena, du hast es gerade gesagt, ne? Also man, also und mit Menschen, Personen, Erwerbstätige werden später Eltern. So, und wenn das so der Fall ist, dann ist es ja auch häufig so, dass sie oder häufiger so, dass sie teilweise auch, dass es zu längeren Überlappungen mit Pflegeaufgaben kommt, ne? Also man ist noch in Elternschaft, also hat, oder hat betreuungsbedürftig, also Kinder in einem betreuungsbedürftigen Alter und gleichzeitig rückt aber schon das Pflegethema an, eben für die nahestehenden älteren Angehörigen zum Beispiel. Ist das eine spezielle Situation sicherlich der Sandwich-Generation? Was sind da aber auch die größten Herausforderungen, die dahinter stecken, damit es auch mal gesehen wird? Deshalb frage ich das und auch ein Signal an die Arbeitgeber gibt, dass es eben gerade diese Sandwich-Generation deshalb im Blick behalten werden sollte.
Ich glaube, das ist das, was du gerade ansprichst. Der erste Schritt ist, das Ganze mal bewusst zu machen, sichtbar zu machen. Da gibt es verschiedene Formen, ne? Entweder nutzt man tatsächlich irgendwie Testimonials oder so in der Art, ja, oder man bietet vielleicht auch einfach mal Raum für diese Themen. Das kann ja ganz unterschiedlich aus sein, ob das irgendwie kleine Workshops sind oder Seminare oder einfach mal eine Informationsveranstaltung. Denn ich glaube, ein großer Unterschied so zwischen diesem Thema Eltern werden und pflegebedürftige Angehörige ist die Konnotation mit dem Thema. Das Thema Eltern werden, das hat was von Freude, ja, das hat auch ein Stück weit was von Planbarkeit, im besten Falle. Und das Thema Pflege, das ist natürlich ein nicht so freudiges Thema. Und man kann es auch nicht wirklich planen. Es ist vielleicht auf einmal ganz plötzlich da. Denn, keine Ahnung, durch verschiedene Umstände, plötzliche Krankheit, plötzlicher Unfall. Und dann möchte vielleicht der eine oder andere auch schnell reagieren. Und das hat natürlich unmittelbaren Einfluss auf den Arbeitgebenden, ne? Da muss vielleicht jemand plötzlich den Arbeitsplatz verlassen und kann da nicht mehr lange diskutieren und erklären, wieso, weshalb, warum, sondern muss dann vielleicht einfach los, beispielsweise ins Krankenhaus. Also das habe ich jetzt just gerade tatsächlich in einer auditierten Organisation erlebt. Genau, ne, das ist so ein bisschen so der Klassiker. Man fragt, und wie sieht's aus? Und dann kommen auf einmal die Themen, die reichen von Kita-Notbetreuung bis hin zu, oh ja, der Schwiegervater, die Schwiegermutter muss doch mehr betreut werden, als wir eigentlich dachten. Und das stellt uns vor neue Herausforderungen. Ja.
Robert, hast du in der Praxis, nimmst du das wahr, dass diese Doppel- oder in welcher Form nimmst du wahr, dass diese Doppelbelastung Elternschaft auf der einen Seite, Pflegeaufgaben auf der anderen Seite bei der Sandwich-Generation vorhanden und vielleicht auch ausgeprägt ist?
Die ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und was Verena gerade gesagt hat, also gerade der Umgang mit den Pflegepersonen, mit den zu pflegenden Angehörigen, der ist ganz, ganz oft unter der Decke. Und viele Arbeitgebende, die wissen überhaupt nicht, wie groß diese Dimension in ihrem eigenen Unternehmen ist. Ich habe es in ganz vielen Unternehmen gemacht und wirklich so diese Frage an HR gestellt, wie viele Mitarbeitende pflegenden Angehörige? Und parallel in einer Mitarbeitendenbefragung mal gefragt, pflegst du Angehörige? Und diese Zahl, die driftet so weit auseinander, das ist so eklatant. Ne? Das ist ganz, ganz anders. Dieses Sonnenscheinthema, Kind bekommen, Elternteil werden und sowas. Ganz, ganz offen gehen wir damit um. Das andere Thema, das tragen viele mit sich selber aus. Wir müssen uns einfach klar machen, die Leute, die leiden darunter. Das ist eine Sache, auf die ist man nicht vorbereitet. Das ist körperlich anstrengend, psychisch anstrengend. Die brennen ganz oft dann im Privatleben einfach aus, weil sie das nicht mehr schaffen können. Und keiner weiß so richtig, warum. Die Leistung geht runter, die Kreativität geht runter, was auch immer. Die Leute sind dünnhäutig, öfter krank, möglicherweise was auch immer da die Symptome sind. Aber definitiv, also diese Sandwich-Herausforderung, dieser Spagat, der kann unheimlich krank machen.
Gehen Arbeitgeber darauf ein? Sehen die das? Also was sind auch Herausforderungen für die Arbeitgeber und nehmen sie sich dessen schon an? Wie siehst du das, Verena? Welche Erfahrungen gibt es da?
Ja, also ich glaube, da gibt es auch eine Bandbreite, so wie bei allen Themen, ne? Es gibt Organisationen, die da sich noch gar keine Gedanken zu gemacht haben, und dann gibt es Organisationen, die vielleicht tatsächlich aufgrund der Altersstruktur selbst noch gar nicht dieses Thema eigentlich vor Augen haben, aber sagen, wir wollen aber vorbereitet sein, Frau Lörding, für die nächsten 10 bis 20 Jahre. Und deswegen wollen wir uns jetzt strategisch mit dem Thema Pflege beschäftigen, von Grund auf. Da habe ich gedacht, wow, das ist ja eigentlich wie ein Vorzeigebeispiel im Lehrbuch. Aber dazwischen gibt es halt eben auch ganz, ganz viele andere Themen. Also, genau wie du gesagt hast, Robert, das erlebe ich auch. Kennzahlen tatsächlich, ja, werden eher zum Thema Elternzeit erfasst und nicht zum Thema Pflege. Das ist schon mal eigentlich ein großer Teil, weil man gar nicht weiß, wie viele sind denn von Pflege eigentlich betroffen. Es gibt aber natürlich Möglichkeiten, und es wird ja auch nicht standardisiert abgefragt. Es sei denn, es gibt jetzt, ich sag mal, wirklich den Antrag auf gesetzliche Pflegezeit, dann wird es erfasst. Aber darüber hinaus gibt es ja noch viele andere Themen. Also, wie kann ich das Thema sichtbar machen im Unternehmen, auch recht niedrigschwellig? Da gibt es die Möglichkeit, auch vielleicht mal Vorträge anzubieten zu dem Thema, bis hin zu wirklich mit Netzwerken zu kooperieren. Und vielleicht sogar auch sogenannte Pflegelotsen im Betrieb auszubilden. Da sind wir in NRW, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt mit dem Programm Vereinbarkeit und Pflege. Und da habe ich zumindest auch aus den Organisationen gehört, dass es wirklich eine gute Möglichkeit, Ansprechpartner auf verschiedenen Positionen im Unternehmen zu haben. Das muss nicht direkt mein Vorgesetzter sein, es muss nicht die Personalabteilung sein, sondern es kann vielleicht einfach der Kollege aus der Produktion sein. Ja, den kann ich einfach mal ansprechen und sagen, du pass auf, ich habe da gerade ein Thema, ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das, glaube ich, ist so der erste Schritt oder könnte einer der ersten Schritte sein.
Wir sind schon, ne, wir sind ja schon bei Lösungen. Ziemlich guter Übergang. Aber ich wollte mal auch zurück. Irgendwie habt ihr das selber für euch auch erfahren, diese Zerrissenheit? Also jetzt mal euer ganz privater Blick so. Na, Robert, du hast es auch vorhin angesprochen, aber Verena, du auch irgendwie. Also wo habt ihr selber auch in euren Karrieren und so auch festgestellt? Oh, jetzt ist diese Zerrissenheit da in beiden Polen irgendwie und eigentlich komme ich da nicht weiter oder ne? Wie wird da, also ja, eure persönliche Sicht mal.
Also das ist toll, toll, toll bei uns Eltern, Schwiegereltern noch sehr fit, auch ein sehr aktiver Teil tatsächlich unserer eigenen Vereinbarkeitsstrategie so ein bisschen. Also immer wieder, dass wir uns dabei auch unterstützen und entlasten und sowas. Aber man kriegt das natürlich mit im Freundes- und Bekanntenkreis auch ganz, ganz viel. Was sind so die Themen, ne? Also was ist, wenn du jetzt mal einen Pflegeplatz brauchst, wenn du eine Kurzzeitpflege vielleicht auch brauchst, einen Betreuungsplatz oder ähnliches? Das ist unheimlich schwierig, ne? Wo sich, wenn ich mich daran erinnere, wir hatten damals ein großes Thema, Kitaplätze zu finden. Das entkrampft sich in Berlin hier tatsächlich so ein bisschen. Wir haben eher einen Überhang im Moment an Kitaplätzen tatsächlich und haben dafür auf der anderen Seite bei den Pflegeplätzen ein Riesendefizit im Moment. Ne? So, und wo man halt merkt, also diese Herausforderungen, die werden dann irgendwann wieder wahrscheinlich auf einen auch zukommen. Ne? Das sind Themen, die werden in der einen oder anderen Form uns dann auch wieder fordern und das wird sich genauso schlecht anfühlen wie damals bei der Kitaplatzsuche dann
Oh
wahrscheinlich.
ja. Genau. Ja, Verena, was sind so deine persönlichen Erfahrungen?
Also ganz spannend, Robert. Ich sehe es genauso. Also bei uns sind auch die Großeltern Teil der
Ah,
eigenen Vereinbarkeitsstrategie. Und ich habe das in mehrfacher Hinsicht eben jetzt auch als solches erfahren, dass ich nicht immer auf die Großeltern bauen kann, eben aufgrund, ja, auch gesundheitlicher Themen, die dann da anstehen. Glücklicherweise muss ich jetzt sagen, sind es geplante gesundheitliche Themen gewesen, die aber durchaus auch bedeuten, da findet keine Kinderbetreuung durch die Großeltern statt für einen Zeitraum von 6 Wochen, ja, was natürlich auch richtig und wichtig ist und auf der anderen Seite mein Mann und mich natürlich auch wieder ein Stück weit zurückwirft oder noch mehr in die eigene Verhandlung nimmt. Ja, wie machen wir denn? Wie teilen wir uns unsere Erwerbsarbeit auf? Wie teilen wir uns die Care-Arbeit auf? Wie machen wir das zeitlich? Und das merke ich schon, es ist, wir sind jetzt gerade raus aus der Kita-Situation, die sehr herausfordernd war im Sinne von Notbetreuung. Ja, wir wussten morgens nicht, darf das Kind in den Kindergarten oder nicht. Und ja, das war ja eigentlich Krisenmanagement pur, wenn man so will. Und hatten jetzt endlich den Eindruck, ja, jetzt sind wir in ruhigen Fahrwassern. Und dann kommen halt auch, ja, wie gesagt, Themen dazu, die mit Kindern erstmal nichts zu tun haben. Die haben wir natürlich wieder auch mit der eigenen Lebensrealität und der Vereinbarkeit zu tun haben. Also von daher, es wird nie langweilig.
Stichwort Notfall, ne? Ja, wir haben das ja alle
Hm.
erlebt. Corona war ja dann ganz extrem natürlich, wo wir dann alle da standen. So, jetzt haben wir alle den geplanten oder nicht geplanten, aber wir haben den flächendeckenden Notfall. Und es gibt ja Notfallbetreuungslösungen von Arbeitgebern, aber das sind ja auch oft so Insellösungen, beziehungsweise es kann nicht jeder Arbeitgeber, je nach Größe. Was sind denn noch so Angebote zur Förderung der Vereinbarkeit, die auf der einen Seite den Bedarf an Kinderbetreuung abdecken, auf der anderen Seite aber auch Pflege mitdenken, die ihr so als sehr sinnvoll erachtet. Also ich spreche jetzt von Angeboten tatsächlich von Arbeitgebern. Robert,
Also auf
hast du
der
Ideen?
Kinderbetreuungsseite gibt es da wirklich richtig viele tolle Möglichkeiten und Beispiele inzwischen. Das geht halt los von der Möglichkeit, allein schon die Kinder mitzunehmen, zur Arbeit beziehungsweise im Homeoffice zu bleiben, Kinder betreuen zu können, dass man da Unterstützung erfährt, dass man eine Flexibilität dann auch anbietet, möglicherweise, dass man Betreuungspersonal kurzzeitig bucht, langfristig bucht, dass man Coworking Spaces, dass man dort Kontingente bucht, die auch Kinderbetreuung anbieten, möglicherweise und sowas. Da gibt es richtig viele tolle Beispiele, genauso Belegplätze in Kitas bis hin zu Betriebskitas, was da nicht alles gemacht wird. Da gibt es unheimlich viel. Auf der anderen Seite erlebe ich zumindest, dass es sich ganz oft auf Beratungsangebote tatsächlich beschränkt. Ich habe noch nie von Belegplätzen in Pflegeheimen oder sowas gehört, was vielleicht auch ein bisschen merkwürdig, keine Ahnung, ob sowas überhaupt andenkbar wäre. Also wie geht man damit um tatsächlich, wenn Angehörige zu pflegen sind? So, wie kann ich als Arbeitgeber dort kapazitiv tatsächlich Entlastung schaffen? Klar, Flexibilität ist ein guter Punkt, dass ich auch im Homeoffice arbeite, dass ich zu verschiedenen Zeiten arbeiten kann, um mich meine Angehörigen zu kümmern, möglicherweise. Da sehe ich große Probleme aber tatsächlich bei der Betreuungssituation, da eine Unterstützung zu bieten als Arbeitgeber. Ich weiß nicht, Verena, hast du da Beispiele erlebt irgendwo in Organisationen?
Ja, auch da ist es, glaube ich, ganz unterschiedlich. Aber es gibt ähnlich wie es Familienservices gibt, auch tatsächlich Services für das Thema Pflege. Also da gibt es verschiedene Dienstleister, die man in Anspruch nehmen kann. Und das habe ich auch durchaus erlebt und haben mir auch Beschäftigte als sehr gewinnbringend ja, erklärt, weil sie gesagt haben, naja, es war eben eine Situation, in der ich überhaupt gar nicht wusste, wo soll ich eigentlich anfangen? Ja, wo soll ich anfangen zu suchen? Ich muss mich um so viele Themen kümmern, die auch vor allen Dingen organisatorischer Natur sind. Und da können, also es gibt auch da wieder verschiedene Angebote, da kann ein erster Schritt sein, dass man eine Checkliste bekommt, ja, mit verschiedenen Anlaufstellen, die vielleicht beim Arbeitgeber selbst liegt oder vielleicht auch durch die Pflegelotsen entsprechend implementiert wird. Oder halt auch die Möglichkeit, mit Dienstleistern ganz konkret zusammenzuarbeiten, dort anzurufen und zu sagen, folgende Situation, vor der und der Herausforderung stehe ich. Was können Sie mir empfehlen? Und dann sind die auch örtlich sehr gut aufgestellt und können tatsächlich, Robert, ähnlich wie bei den Kita-Plätzen, auch nach Pflegeplätzen Ausschau halten oder zumindest, ich sag mal, eine Aufstellung machen, welche Einrichtungen sind denn irgendwie im Umkreis von x Kilometern verfügbar. Und das, glaube ich, ist auch schon mal wieder. Ja, wie soll ich das sagen? Vielleicht ein Stück weit Last, die erstmal auf mehreren Schultern verteilt wird und nicht nur auf der einen Schulter, ja. Und wenn ich da eben das Gefühl habe, ich bin als Beschäftigter des Unternehmens mit dem Thema nicht ganz alleine gelassen, sondern ich darf eben dieses Thema hier auch platzieren, glaube ich, ist das gewinnbringend für alle Beteiligten. Und ich würde auch gerne noch einbringen, ergänzend zu dem Thema, was du gerade hattest, Robert, mit den flexiblen Arbeitszeiten, die, glaube ich, das A und O sind. Auch vielleicht dieses Thema, bei uns gibt es eine Vereinbarung, keine Meetings vor 9 Uhr und nach 16 Uhr. Da muss ich auch nicht mehr diskutieren, sondern das ist dann einfach gesetzt. Und ich glaube, wen wir nicht vergessen dürfen, auch wenn ich weiß, dass sie ganz, ganz viel machen, sind die Führungskräfte. Also die Rolle der Führungskräfte als Vorbild ein Stück weit, aber auch als Anker und als die Stelle, an die ich mich, jederzeit vertrauensvoll wenden kann, egal mit welchem Thema. Das ist zumindest irgendwie so meine Vorstellung. Dann kann auch ja ein Miteinander eben gelingen. Ja.
Das eine ist ja tatsächlich zu schauen von Arbeitgeberseite aus, also die Leute dürfen mir nicht wegbrechen, die dürfen idealerweise, ja, zeitweise Arbeitszeit reduzieren, nachvollziehbar in akuten Phasen, aber die Erwerbsbeteiligung an sich soll nicht geringer werden. Das ist so die eine Seite, aber man stellt ja auch oft fest, dass eben die Personen, die betreffenden Mitarbeitenden dann, was das Thema Weiterentwicklung berufliche oder auch sogar gesprochen Karriere, dass sie da wirklich stehen bleiben und so. Was kann denn getan werden, damit die eben mitgenommen werden, trotz oder gerade wegen dieser privaten Herausforderungen? Robert, hast du da Ansätze, die praktikabel sind?
Also ich bin sowieso ein großer Fan von PE, also Personalentwicklung in den Organisationen, ist für mich das Thema der nächsten 10, 15 Jahre, glaube ich, generell, weil wir einfach nicht mehr die Menschen bekommen werden, die wir als Arbeitgebende gerne haben wollen, sondern wir müssen die dahin entwickeln. So, und ein PE darf nicht durch Pflege, durch Care-Arbeit, durch Kinderbetreuung oder was auch immer unterbrochen werden, sondern das muss ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess sein. So, der kann vielleicht mal temporär runtergefahren werden, aber diese Planung, dieses, wie geht's weiter für die Person, wie wirken vielleicht auch neue private Herausforderungen auf diesen Weg, wie adaptiere ich möglicherweise diesen Weg, das muss ein großer Bestandteil bleiben. Und von daher finde ich es unheimlich wichtig, flexible, aber doch vorausschauende, planbare Karrierepfade in den Unternehmen anzubieten, zu entwickeln. Die dürfen nicht zu starr sein, die müssen sich der Lebenswirklichkeit immer anpassen können. Aber die müssen erhalten bleiben. Und da muss auch ein ganz klares Signal sein, wenn du in Elternzeit gehst, dann sprechen wir darüber, wie geht es danach für dich weiter. Und dann sprechen wir frühzeitig darüber, wie möchtest du danach zurückkommen. Und dann sprechen wir vielleicht nochmal, war das realistisch, wie du damals geplant hast. Und natürlich muss auch auf kurzfristige Sachen wie Angehörigenpflege und ähnlich reagiert werden können, dass man sagt, okay, jetzt wird diese Weiterbildung vielleicht ein halbes Jahr zurückgestellt und dann nimmst du die in Anspruch, aber die wird nicht gecancelt oder sonst irgendwas. So, also das muss dranbleiben. Und da bin ich bei den Unternehmen auch echt immer total vehement, PE ist das Thema, an dem ihr arbeiten müsst, und das darf nicht durch solche Sachen irgendwie zurückgefahren werden.
Rena, du bist doch auch Personalentwicklung ein Steckenpferd von dir, ne?
Ja, genau. Also treibt mich total voran und hat mich schon damals in meiner Diplomarbeit tatsächlich beschäftigt. Ja, Kompetenzanalyseverfahren. Ja, also wie kann ich denn auch wirklich die Kompetenzen, die informell erworben werden, beispielsweise ja als Eltern oder als pflegende Angehörige, wie kann ich die denn auch sichtbar machen und wie kann ich die auch im Unternehmen einbinden? Aber das nur so am Rande. Was mir gerade noch einfällt, ist ein auditiertes Unternehmen, was ganz speziell im Bereich Personalentwicklung das Potenzialprogramm auf ElternzeitlerInnen gemünzt hat. Die sind irgendwie mal gestartet mit einem ganz klassischen Nominierungsprozess und da habe ich auch mal nachgehakt. Ich habe gesagt, okay, wie ist das denn? Also kann jetzt irgendwie der Beschäftigte immer nur vom Vorgesetzten, von der Vorgesetzten vorgeschlagen werden oder können sie sich auch selber bewerben? Und da haben sie verschiedene Dinge ausprobiert und haben dabei eben auch festgestellt, ups, wir haben unsere Beschäftigten in der Elternzeit völlig aus den Augen verloren. Wir haben die bei diesem Potenzialentwicklungsprogramm überhaupt gar nicht berücksichtigt. Das wollen wir ändern und sind im nächsten Jahr ganz proaktiv an die Beschäftigten herangetreten, die sich in Elternzeit befinden und haben gesagt, so, wir haben das Programm, hier ist wieder der Nominierungsaufruf, ihr dürft euch selber bewerben. Habt ihr Lust, wollt ihr dabei sein? Und das hat natürlich dazu geführt, dass auf einmal mehr Potenzialträger sichtbar wurden im Unternehmen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine unheimliche Wertschätzung den Beschäftigten gegenüber, die sich in Elternzeit befinden, wenn sie aktiv vom Unternehmen angesprochen werden. Da gibt es ein Programm und du bist doch dafür geeignet. Mach dich doch mal auf den Weg. Also von daher für mich eine absolute Zukunftsaufgabe und auch sehr lösungsorientiert in dem Fall. Ja.
Ich nehme noch mal, oder ich nehme das Thema Fairness-Debatte mal auf,
Ja.
weil das haben wir, glaube ich, nicht rein bezogen auf die Sandwich-Generation, sondern grundsätzlich immer, wenn Vereinbarkeitsangebote vorhanden sind, sollen sie genutzt werden, werden sie dann aber genutzt und vielleicht auch stärker von Personen, von einzelnen Mitarbeitenden in einzelnen Lebensphasen, wird das ja oftmals schon beäugt, ne? Je nachdem, welche Kultur da ist, auch in den Organisationen. Wie seht ihr das denn? Wie kann denn gewährleistet werden, dass sich halt innerhalb der Teams kein Ungerechtigkeitsgefühl breit macht, wenn anscheinend KollegInnen in Familien mit familiären Aufgaben da be sehr bewusst unterstützt werden vom Arbeitgeber?
Also was ich erlebe, ist, was gerade bei Führungskräften bei dem Thema sehr gut funktioniert, ist wirklich diese Erkennbarkeit der eigenen Betroffenheit oder der möglichen eigenen Betroffenheit. Es ist vielleicht kein Kinderwunsch im Raum, ich möchte vielleicht kein Elternteil werden oder sowas alles, aber um die Angehörigenpflege, das ist keine Entscheidung, die ich treffe möglicherweise, ne? Das kann die Partnerin sein, der Partner sein, das können die eigenen Eltern sein, das können Freunde oder wen auch immer, um wen ich mich dann kümmere, sein. Und das ist keine Entscheidung, die ich treffe von mir aus, ne? So, und von daher dieses Bewusstsein einfach aufzubauen, das kann wirklich alle erwischen. Ihr seid jetzt nicht in der Phase drin, aber wenn diese Phase kommt, dann wollt ihr die gleiche Unterstützung haben wie die anderen auch. Und dann braucht ihr die auch in dieser Phase tatsächlich. Und das findet dann doch wieder eine ganze Menge Unterstützung. So erlebe ich das zumindest, ne? Also wer vielleicht noch skeptisch auf die Eltern äugt im Unternehmen und was die vermeintlich für Privilegien erhalten, ist dann spätestens, wenn es um die eigene Betroffenheit geht und die bewusst wird, ganz anders offen für dieses Thema.
Stimmt.
Und gleichzeitig sind vielleicht auch Rahmenbedingungen, die aufgrund von Vereinbarkeitsthemen geschaffen werden, wie zum Beispiel, wir hatten es ja vorhin schon mal, die flexiblen Arbeitszeiten oder die Meetingkultur, kommen ja allen Beschäftigten der Organisation zugute, ob man will oder nicht. Und dann ist es auf einmal nicht mehr nur ein Vorteil für vielleicht für eine bestimmte Mitarbeitendengruppe, sondern dann kommt es eben allen zugute. Und ich glaube, wenn wir von Teams sprechen, dann ist es auch nochmal wichtig, dass man diese Thematiken auch offen anspricht, dass man auch dafür wieder Raum schafft, zu sagen, hey, ja, ich weiß, wir haben hier gerade eine Situation, die ist für alle echt herausfordernd, weil wir in unserem Team X Anzahl von den und den Themen haben. Wir wissen aber, das wird sich ändern und es funktioniert nur, wenn wir halt alle zusammen an einem Strang ziehen. Und wenn ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen, kann ich dir eben auch zusichern, du kannst dich auch auf mich verlassen, ja? Wenn, also auch da habe ich Diskussionen in Unternehmen geführt, die wirklich spannender Natur sind, ja? Also wir reden auch von Haustieren im Sinne bei der Vereinbarkeit, ja? Auch wenn dann die anfängliche Diskussion in die Richtung ging, ja, also Frau Lenning, jetzt meinen Sie wirklich noch, wir müssen irgendwie die Haustiere bei der Diskussion berücksichtigen? Und schon ging die Diskussion in der Runde weiter. Ja, aber als doch, ich weiß gar nicht, ja, die Mitarbeiterin XY plötzlich los musste, weil das Pferd ausgebrochen war, hat doch keiner hier mit der Wimper gezuckt, sie nicht vom Arbeitsplatz gehen zu lassen. Und schon waren wir drin, ja, klar, in solchen Fällen, wo ich denke, ja, aber genau das sind solche Fälle und die werden ja dann sichtbar. Und all das ist irgendwie Vereinbarkeit. Es sind unterschiedliche Lebensphasen, es sind unterschiedliche Bedürfnisse, die jeder Einzelne hat. Und die, ich sag mal, gut in einem Rahmen zu halten, ist natürlich eine Herausforderung für eine Organisation, aber kann auch gut gestemmt werden im Miteinander. Ja.
Eigentlich schon ein tolles Abschlusswort, aber ich will euch nicht gehen lassen, ohne dass ihr tatsächlich auch nochmal, jetzt kommt der Überfall, doch nochmal für euch formuliert oder für uns dann formuliert, was sind denn so die Takeaways mit Blick auf die Sandwich-Generation? Was ist zu beachten? Wie können sie mitgenommen werden, die Sandwich-Generation? Ja, what to do, Robert?
Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es, im Unternehmen zu akzeptieren, die haben eine große Herausforderung, die Sandwich-Generation, die sind gefordert, auch zu verstehen, wenn wir wirklich beim Sandwich bleiben, die obere Brotscheibe ist sehr, sehr dick und die untere ist sehr, sehr dünn. Es kommen wenige junge Menschen nach und wir haben eine sehr, sehr große Generation an immer älter werdenden Menschen im Moment, die den Arbeitsmarkt verlassen und die früher oder später wahrscheinlich Pflegeherausforderungen mit sich bringen werden, in der einen oder anderen Form. Das heißt also, diese Sandwich-Generation wird eine Menge stemmen müssen, zwangsläufig. Da wird eine Menge Last auf den Schultern sein. Und da sollte ich als Unternehmen offen mit umgehen, sollte mir das eingestehen, das ist so, das ist in meiner Belegschaft auch so. Und das ist eine Herausforderung und ich muss die unterstützen. Und es kann wirklich alle erwischen im Unternehmen, ne, diese Herausforderung. Das kann positiv sein, weil sie Elternteil werden und das ist dann wunderschön. Und es kann ganz, ganz schlimm sein, weil es halt ein Pflegefall wird und die Menschen da echt gefordert sind und herausgefordert sind vor allen Dingen. Also von daher dieses Bewusstsein im Unternehmen zu akzeptieren, anzunehmen, das ist ein Thema und wir müssen uns dem stellen. Das macht schon eine ganze Menge, glaube ich.
Verena, Was
Ich würde es, glaube ich,
gibst du
von,
mit? Ja.
ja, genau, ich glaube, ich würde es von zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite einmal die individuelle Sicht und auf der anderen Seite die unternehmerische Sicht. Und bei der individuellen Sicht wäre es für mich wichtig, eben selbst zu schauen, so wie für mich auch in der Sandwich-Generation, welche Bedürfnisse habe ich, aber welche Grenzen habe ich auch persönlich? Wie wirkt sich das eben auch dann auf das Team aus? Und auf der anderen Seite eben auch aus Unternehmenssicht Räume zu schaffen, Räume anzubieten, den Beschäftigten eben auch Möglichkeiten zum Austausch zu bieten. Und das kann ja zum Beispiel auch im Rahmen von Gesundheitstagen oder ähnliches der Fall sein. Also da würde ich sagen, besser ganz kleine Schritte gehen, als zu sagen, ach, das Thema betrifft uns erstmal nicht. Wir lassen es mal auf uns zukommen, sondern Schritt für Schritt sich den Themen annähern. Und immer wieder die Beschäftigten mit ins Boot zu nehmen und zu fragen, wie sieht's denn aus? Was braucht ihr? Angebote, die vielleicht einmal auch implementiert wurden, regelmäßig zu hinterfragen. Also, oder auf wie nennt man das? Jetzt fällt mir das Wort gerade nicht. Auf ihre
Bedürfnisse.
Nutzbarkeit sozusagen nochmal zu prüfen auch, ja? Also gucken, passt es noch? Wenn wir vor 10 Jahren vielleicht eine betriebliche Kita eingerichtet haben, ist das heute vielleicht gar nicht mehr so aktuell. Ne? Robert, du hast es in Berlin angesprochen, im Münsterland haben wir ein ähnliches Thema, ja? Dann müssen wir also auch einfach die Angebote anpassen und da weiterhin offen zu sein.
Sehr schön. Jetzt kommt noch von mir, kommen noch die ultimativen Veranstaltungstipps. Und zwar gibt es noch Online-Veranstaltungen in ja, baldiger Zukunft. Das erste das Eröffnungs-Remote-Café quasi mit Verena und Robert auch, mit unseren beiden heutigen Gästen unter dem Titel Elternzeit partnerschaftliche Arbeitsteilung. Das wird im Januar nächsten Jahres, am 20.01. genauer gesagt, stattfinden. Also gerne auf unsere Website schauen in dem Bereich Akademie. Unsere Kollegin Silja betreut das und hat die Termine dann entsprechend dort auch platziert. Und dann gibt es nochmal am 6.5. sozusagen eine Wiederholung des Remote-Cafés Elternzeit mit Plan, was Organisationen und Beschäftigte wirklich brauchen. Es gab nämlich schon so eine Erstausgabe und da gab es eine riesige Nachfrage und deshalb haben wir gesagt, das muss wiederholt werden, wird am 6.5. ist schon noch hin, ne? Aber schon mal Save the Date machen, dann bitte dort einschalten, alles online. Und wir sind ja nicht nur online unterwegs, es gibt ja auch das Format Wake Up, das sind so kleine Snippets, Frühstücke für PersonalerInnen, die vor Ort stattfinden. Und Robert hat es auch schon in Berlin einmal für uns durchgeführt, ein sehr erfolgreiches. Und die Verena wird in Münster unterwegs sein am 26.02. Also wenn PersonalerInnen uns zuhören oder ja Vereinbarkeitsinteressierte von Unternehmen, die im Raum Münster, Großraum Münster unterwegs sind, die können dann gerne dahin kommen, weil auch da machen wir die Bandbreite auf von Elternzeit bis Pflege im Grunde, schauen da, was eine ja nachhaltige Unternehmenskultur braucht, um die entsprechenden Bedürfnisse der Betroffenen dann auch zu stillen, sozusagen. Ja, kurzer Ausblick. Und das aber ganz zum Schluss. Und mein großer Dank gilt euch beiden, liebe Verena, lieber Robert. War eine frische und super interessante Unterhaltung mit ganz viel Praxistipps. Also das fand ich jetzt besonders wertvoll daran. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken.
Danke dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Danke, Sissi. Dankeschön.
Und an alle Zuhörenden, weiter dranbleiben. Es kommt bestimmt bald die nächste Ausgabe. Bis dahin, tschüss.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Podcast der Beruf und Familie Service GmbH.